Wir lesen noch Gottes Wort aus Apostelgeschichte Kapitel 9. Apostelgeschichte 9, die Verse 19 bis 30. Kapitel 9 von 19 bis 30. Da schreibt Lukas: Und nachdem er, nämlich Paulus, Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Als aber viele Tage verflossen waren, ratschlagten die Juden miteinander, ihn umzubringen. Es wurde aber dem Saulus ihr Anschlag bekannt, und sie bewachten auch die Tore sowohl bei Tag als auch bei Nacht, damit sie ihn umbrächten. Die Jünger aber nahmen ihn bei Nacht und ließen ihn durch die Mauer hinab, indem sie ihn in einen Korb hinunterließen. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wer in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem und sprach freimütig im Namen des Herrn. Und er redete und stritt mit den Hellenisten. Sie aber trachteten, ihn umzubringen. Als die Brüder es aber erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und sandten ihn hinweg nach Tarsus. Liebe Brüder und Schwestern, vor etwa einem Monat sprachen wir ja über die Bekehrung und über die Wandlung des Christenverfolgers Saulus zum Heidenapostel Paulus. Wir haben gehört, wie der Herr ihm, dem Verfolger der Gemeinde Jesu vor Damaskus, in den Weg getreten ist und ihm klar machte, dass er, wenn er die christliche Gemeinde verfolge, in Wahrheit ihn, Jesus Christus, den Herrn seiner Gemeinde selbst, verfolgte. Durch das Licht, das ihn bei der Erscheinung Jesu umstrahlte und umflutete, wurde er blind. Und als der Jünger Ananias ihn in Damaskus auf Geheiß des Herrn aufsuchte und er wieder sehend wurde, da fiel es auch wie Schuppen von seinen Augen in Bezug auf das Heilsgeschehen, das mit der Menschwerdung Jesu begonnen hatte und in seinem Leiden und Sterben am Kreuz und in seiner Auferstehung zur Vollendung kam. Saulus bekam nun eine ganz neue Sicht und ein ganz neues Verständnis über den Plan Gottes zur Errettung und zur Erlösung der gefallenen Menschen. Denn nicht der Engel hat er sich angenommen, wie es der Hebräerbriefschreiber einmal ausgedrückt hat, sondern der Nachkommenschaft Abrahams. Zu Recht hat der Dichter des Liedes, das wir zu Beginn gesungen haben, das so ausgedrückt: Die Engel sind erhoben zum Dienen und zum Loben, doch Söhne sind sie nicht. Zu Söhnen Gottes zählten nur Menschen. Zunächst nur das Volk Israel, dann aber auch einzelne Israeliten. Natürlich galt besonders der König in Israel als ein Sohn Gottes. Doch Jesus unterscheidet sich von all denen grundlegend. Er war nicht ein Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes. Jesus ist auch physisch Gottes Sohn, wie ein Ausleger richtig bemerkt. Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. So hat es der Engel der Maria ausgerichtet. Und auf dieser besonderen Sohnesverbindung zu Gott beruht auch der Herrschaftsanspruch Jesu. Grund dessen der Sohn auch für den Vater handelt und spricht. Ich sagte vorhin, dass zunächst nur das Volk Israel als Sohn Gottes bezeichnet wurde, dann aber auch der einzelne Israelit. Aber nun sollten nach dem Willen Gottes auch Menschen aus den Nationen dazugehören. Und dieses neue Verständnis für den Heilsplan Gottes hat er gerade dem Apostel, der sich von Saulus zum Paulus wandelte, offenbart. Zuerst heißt es von dem Neubekehrten, also von Paulus, er war bei den Jüngern in Damaskus. Er, der vorher gegen die Jünger getobt hatte, suchte jetzt ihre Gemeinschaft. Er hätte sich ja auch verkriechen können aus Verlegenheit und aus Scham, dass er vorher so radikal gegen die Christen vorgegangen war. Er hätte sich als Zeltmacher eine Arbeit suchen, sich sonst aber in Scheu im Hintergrund halten können. Aber nein, er verkroch sich nicht, denn Saulus war ein konsequenter Mensch und ein Mann der Tat. Saulus war nur wenige Tage bei den Christen in Damaskus und da fing er schon an, in den Synagogen Jesus zu predigen und zu bezeugen, dass dieser der Sohn Gottes ist. Auch später als ausgesprochener Apostel der Nationen war seine erste Anlaufstelle, wenn er in eine Stadt kam, immer die Synagoge der Juden. In der Synagoge trafen sich die Juden zum Sabbatgottesdienst, der, wie ein Ausleger sagt, im Unterschied zum Tempelgottesdienst in Jerusalem ein reiner Wortgottesdienst war, so wie bei uns auch. Die vorgeschriebenen Schriftstellen wurden verlesen und von einem männlichen Gottesdienstteilnehmer ausgelegt. Es wurden dann auch Psalmgebete gesprochen. Und Saulus wird die Gelegenheit der Auslegung, die ihm ja als studiertem Rabbiner offenstand, ausgenutzt haben, um anhand der alttestamentlichen Schrift Jesus zu verkündigen. Dabei sprach er in der Vollmacht des Heiligen Geistes, so dass alle, die es hörten, sich sehr verwunderten. Ja, sie gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führte? Hier findet sich zum ersten und einzigen Mal in der Apostelgeschichte dieser Ausdruck Gottes Sohn. Und die Gottessohnschaft Jesu war die erste Erkenntnis, die Saulus durch die Begegnung mit Jesus vor Damaskus gewonnen hat. Und sein Zeugnis von Jesu Gottessohnschaft erstaunte nun die ganze Hörerschaft. Ja, sie erstaunte sie nicht nur, nein, sie gerieten außer sich, wie die Elberfelder den griechischen Ausdruck existanto richtig übersetzt. Mit ähnlicher Fassungslosigkeit hatten ja zuvor ja schon die vielen Menschen auf Jesus selbst, auf seine Wunder und auf seine Botschaft reagiert. Und dazu kam dann sicher noch das Ärgernis eines gekreuzigten Gottes, das nun für Saulus auch zur besonderen Kraft und zur Weisheit Gottes geworden war, von dem Paulus oft in seinen Briefen schreibt. Welch eine Ermutigung muss das für die so verachtete und für die verhassten Christen doch gewesen sein, als dieser hohe Vertreter der Juden, der ausgezogen war, sie zu vernichten, nun ihr Bruder geworden war und ganz zu ihnen gehörte. Die Kennzeichnung der Christen mit dieser Aussage hier im Vers 21, nämlich die diesen Namen anrufen, das deutet doch besonders darauf hin, dass Christen solche Menschen sind, die Jesus Christus anrufen. Das heißt, die zu ihm beten. Denn die Richtung des Gebetes auf Jesus ist das unterscheidende Kennzeichen unseres Glaubens, wie es in einem Wörterbuch zum Neuen Testament definiert wird. Und gerade daran erkennen wir auch in Bezug auf den Islam, dass wir eben nicht den gleichen Gott haben, wie oft behauptet wird. Nein, zum lebendigen Gott, zum Gott der Bibel, kommen wir nur über Jesus Christus. Einen anderen Zugang zu Gott gibt es nicht. Der vom Christenfeind zum Freund gewandelte Saulus war nun nicht ein passiver Christ der Gemeinde zu Damaskus geworden, nein, er war sogar als eine treibende Kraft unter ihnen. Und später schrieb er den Korinthern, im 2. Korintherbrief Kapitel 4, darum, dass wir diesen Dienst haben, weil wir ja begnadigt worden sind, werden wir nicht mutlos, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Und an Timotheus schreibt er später im 1. Brief Kapitel 1, ich danke Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, da ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttätiger war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Darum wird Saulus jetzt unverzüglich der Herold seines Königs und bezeugt unerschrocken, dass dieser der Sohn Gottes ist. Nach jüdischem Verständnis konnte der Messias ja auch bloß ein Mensch sein, wie wir schon gesehen haben. Für Saulus aber kam er von Gott und darum schrieb er den Philippern in Kapitel 2 später, er war in der Gestalt Gottes und achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Für Paulus stand fest, dass Jesus nicht nur ein Mensch war, wenn auch der größte von ihnen. Nein, er kam von Gott und besaß die Gestalt Gottes. Und er bewies den Juden, die darüber ganz verwirrt waren, später dazu auch noch, dass dieser der Christus sei. Paulus bewies das anhand der Heiligen Schrift, das heißt anhand des Alten Testaments. Und damit durfte den Juden klar sein, dass man Christus, also dem Messias, auch ganz zur Verfügung stehen müsse. Manche Ausleger meinen, dass zwischen dem Geschehen in Vers 20 und 21 in unserem Text und dem in Vers 22 berichteten, mehr als 2 Jahre, also fast 3 Jahre liegen könnten. Das wäre nämlich nach Galater 1, Vers 17, das wir ja vor dem Gebet gelesen haben, die Zeit, in der Paulus vom Herrn nach Arabien in die Stille geführt worden ist, um sich dort mehr und mehr in die Schrift zu vertiefen und in ihr zu forschen. Dabei muss er all die Stellen Alten Testaments gefunden haben, die schon auf den Messias, auf den Christus hinwiesen. In Arabien hatte Saulus Gelegenheit, über sein bisheriges Leben nachzudenken, im Besonderen aber über das Evangelium der Gnade Gottes, die gerade auch ihm, dem Verfolger der Gemeinde, zuteil geworden ist. Es wird ihm klar geworden sein, wenn der Mensch sich selbst retten könnte, dann hätte der Sohn Gottes nicht Mensch zu werden brauchen. Er wird da erkannt haben, dass der Mensch nicht durch des Gesetzes Werke gerettet werden konnte. Denn weder er noch seine Väter konnten je das Gesetz erfüllen. Das Kommen Jesu auf diese Erde ist schon ein Beweis dafür, dass der Mensch sich selbst nicht retten kann. Darum sagt Jesus ja auch, ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Weil der Mensch sich nicht retten konnte, darum kam Jesus, der Sohn Gottes, und wurde Mensch, um uns zu retten. Diese Zeit in Arabien war sicher für Saulus eine gesegnete Zeit, in der ihm der Herr in der Stille so manches offenbaren konnte. Es war für ihn eine Art Hochschule, die sein Schriftstudium zu Gamaliels Füßen weit übertroffen hat. Denn der Herr selbst hat ihn durch seinen Geist ins Wort eingeführt. Der Apostel Paulus war kein Augenzeuge Jesu gewesen, wie die anderen Apostel. Aber er sollte nun die Lücke ausfüllen, die Judas, der Verräter, durch seinen Tod hinterlassen hatte. Und deshalb war es für ihn nötig, in eine besondere Gemeinschaft mit seinem Herrn zu treten und durch besondere Offenbarungen das zu erfahren und das zu lernen, was die anderen Aposteln durch das dreijährige Wandeln mit dem Herrn erlebt hatten. Dass er solche Offenbarungen hatte, das kann man hin und wieder durch seine Briefe und durch seine Reden erkennen. Im ersten Korintherbrief zum Beispiel schreibt er über das Abendmahl, das der Herr vor seinem Sterben noch mit den Jüngern gefeiert hatte. Davon wusste er wahrscheinlich kaum etwas. Darum hat ihm der Herr darüber eine entsprechende Erkenntnis gegeben. So kann der Apostel dann den Korinthern schreiben: Ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe. Und dann folgen die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Und damit drückt Paulus doch wohl aus, dass er seine Kenntnis von der Einsetzung des Abendmahls nicht von den anderen Aposteln erhalten hat, sondern durch eine entsprechende Offenbarung des Herrn. Im Epheserbrief Kapitel 3, da lesen wir von einer anderen Offenbarung des Herrn, die er doch wohl auch in Arabien erhalten hatte, nämlich von seiner Einsicht in das Geheimnis des Christus, das in den vorigen Zeiten den Menschenkindern verborgen gewesen sei. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Und da erhielt Paulus dann auch den Auftrag, auch im Epheserbrief, ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von Ewigkeit her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Mächtigen und Gewalten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, spricht Paulus auch von einem Geheimnis, das ihm der Herr kundgetan hat, wenn er dort über die Entrückung in der Endzeit redet. Interessant ist zum Beispiel auch, dass er in Apostelgeschichte 20 in den Abschiedsworten des Paulus an die Ältesten von Ephesus auch ein Wort Jesu finden, das nirgends sonst in den Evangelien steht und auch in den anderen Briefen nicht, sondern nur der Apostel Paulus zitiert, nämlich, dass einer an die Worte Jesu denken müsse, der selbst gesagt hat: Geben ist seliger als nehmen. Der Herr gibt keine Aufträge, ohne dass er vorher auch den Betreffenden mit Erkenntnis und Vollmacht ausgerüstet hat. Das lernen wir daraus. So war die stille Zeit in Arabien für den Apostel der Nationen eine wichtige Vorbereitungszeit, in der ihm der Herr das Wissen vermittelte, das er zu seinem Dienst brauchte. Viele Gottesmänner bis in unsere Zeit hinein haben so etwas wie eine Zeit in der arabischen Wüste verbracht, ehe sie ausgesandt wurden, das Evangelium zu verkündigen. Und daraus ersehen wir auch, wie nötig die stille Zeit ist, die wir alle zum Gebet und zum Studium des Wortes Gottes dringend brauchen. Hier lernen wir, wie wir mit dem Herrn persönlich Gemeinschaft haben können. Hier kann er uns durch seinen Geist Weisungen für unser Leben geben. Hier zeigt der Herr uns, wie wir mit unserem Nächsten umzugehen haben. Hier gibt er uns besondere Aufträge. Und hier lernen wir auch, was wir in keinem Seminar und in keinem besonderen Kurs lernen können. Deshalb ist für einen Christen die stille Zeit so wichtig und so unentbehrlich. Und darum hat auch Zinzendorf gedichtet, wie wir gesungen haben: Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Nur wenn du stille wirst, kann sich Gott dir offenbaren und dir den Weg zeigen, den du einschlagen musst. Und der Herr verheißt uns ja ganz bestimmt: Ich will dir den Weg weisen, den du gehen sollst. Warum gibt es aber so wenige Christen, denen er seine Wege auch wirklich zeigen kann? Das können wir uns fragen. Weil sie nicht stille werden und nicht stille bleiben. Ein Gottesmann sagte diesbezüglich zu Recht: Der Heilige Geist schreit uns seine Weisungen nicht zu. Er flüstert sie nur. Wenn wir ratlos sind und nicht wissen, was wir tun sollen, dann heißt es zuerst, in die Stille zu gehen. Denn wie wir eben gesungen haben, Gottes Führung fordert Stille. Vielleicht fragen wir uns, wovon lebte denn der Apostel Paulus in den Jahren in Arabien? In jungen Jahren hielt ihn wohl sein Vater an, ein Handwerk zu lernen, und da erlernte er den Beruf des Zeltmachers. War das nicht auch schon eine vorlaufende Gnade des Herrn, dass er gerade diesen Beruf erlernte, den er jetzt in Arabien ja gut brauchen konnte? Wäre er Zimmermann oder Baumeister geworden, so hätte er damit in Arabien nichts anfangen können. Aber gerade Zeltmacher, das brauchte man in Arabien. Und damit konnte Paulus sicher seinen Lebensunterhalt bestreiten. Der Heilige Geist hat Paulus dann von Damaskus weg in die Stille der arabischen Wüste geführt. Doch nach einer Zeit führte er ihn wieder heraus. Der Herr will, dass wir in die Stille gehen. Er will aber nicht, dass wir immer in der Stille bleiben, sozusagen in der Abgeschiedenheit eines Klosters zum Beispiel. Denn er hat Aufträge für uns. Wir sollen ja Licht sein und Salz sein. Und wir sollen für ihn zeugen. Und das können wir nicht, wenn wir in unseren vier Wänden bleiben und ein recht beschauliches Leben führen. Wir sind nicht Gottes Kinder geworden, um hinter der Stille unseren Gefühlen zu leben, sondern um davon Zeugnis zu geben, was wir mit Jesus erlebt haben. Denn auf diese Weise gewinnt der Herr mit Vorliebe Seelen für sein Reich. Und darum geht Paulus wieder in die Öffentlichkeit nach Damaskus. Denn Damaskus war nun seine Heimatgemeinde geworden. Dort war ihm der Herr begegnet. Von dort wurde ihm auch durch Ananias Hilfe zuteil. Dort geschah seine geistliche Wende. Und sicher freute sich auch die ganze Gemeinde darüber, dass er wieder bei ihnen war. Und sehr schnell merkten sie sicher auch, dass er geistlich gereift war und im Verständnis der Schrift zugenommen hatte. Kurz, er war, wie die Schrift hier sagt, in Vers 22, wohl durch die Stille in Arabien, noch mehr erstarkt im Geist und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung. Paulus blieb also nicht im Schutz und in der Obhut der Gemeinde. Wie am Anfang ging er wieder in die Synagoge und zeugte von seinem Heiland. Und niemand konnte ihm widerstehen. Wie vorher schon Stephanus in Jerusalem, so trieb auch er die Juden hier in die Enge, dass sie ihm nichts entgegnen konnten. Da stellt sich uns vielleicht die Frage, war denn Paulus so redebegabt, dass er darin alle übertraf? Ich glaube nicht, dass seine Begabung hier den Ausschlag gab. Als er zum Beispiel in Athen war und auf dem Areopag eine Rede hielt, da verspotteten ihn die einheimischen Philosophen, die Hochgelehrten, und nannten ihn einen Schwätzer oder Körnerpicker. Manche übersetzen dieses Wort auch mit Saatkrähe oder Krächzer. Damit können sie eher verächtlich auf eine mangelnde Redegabe oder auf eine ungewöhnliche Stimme hingewiesen haben. Und er schrieb ja auch einmal an die Korinther, dass er bei ihnen gewesen sei in großer Schwachheit. Seine Reden mögen auch nicht so fesselnd gewesen sein. Man nimmt an, dass sein äußeres Erscheinungsbild wohl auch nicht sehr vorteilhaft war. Aber was war es dann, dass die Juden in Damaskus so sehr in Verlegenheit brachte, in Verwirrung bringen konnte? Das war die Kraft des Heiligen Geistes, die ihn bevollmächtigte. Der Heilige Geist gab seinen Worten solchen Nachdruck, dass niemand ihm widersprechen konnte. Sie konnten seine Argumente nicht widerlegen. Und das ist nichts Neues in der Heilsgeschichte. Als Mose, der von sich selbst sagte, dass er eine schwere Zunge habe, vom Berg herabkam, auf dem Gott ihm die 10 Gebote gegeben hatte, da fand er das ganze Volk im Götzendienst verstrickt. Er trat ganz allein dem ganzen Volk gegenüber. Da hätten sie ihn ja auch mundtot machen können. Aber es wagte sich niemand, gegen ihn aufzutreten. Denn er besaß die Vollmacht des Heiligen Geistes und seine Autorität. Oder denken wir an Elia auf dem Karmel. Die Baalspriester, der König Ahab und die Königin Isabel hassten ihn zutiefst. Und seine spöttischen Bemerkungen über ihren Gott Baal, dass er vielleicht schlafe oder ausgetreten sei, brachte sie sicher noch mehr zur Weißglut. Elia stand ihnen allein gegenüber, denn das Volk selbst war neutral und unentschlossen. Und doch haben sie ihm nichts angetan, denn aus ihm sprach die Vollmacht und die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist nun einmal so, dass ein Mann mit Gott ein ganzes Heer in Schach halten kann. Und das können wir auch bei Paulus in Damaskus erkennen. Es war eine solche Kraft und eine solche Bestimmtheit in ihm, dass ihm niemand widerstehen konnte. Also kommt es nicht auf unsere besondere Begabung an. Eine natürliche Begabung kann manchmal auch ein Hinderungsgrund für den Heiligen Geist sein, nämlich dann, wenn ein Redebegabter auf seine Begabung setzt und sich auf sie mehr verlässt als auf den Heiligen Geist. Nur wo der Heilige Geist die treibende Kraft ist, da kann etwas bewegt werden. Und das gilt sowohl für unser Zeugnis, als auch gerade im Besonderen bei einer Predigt auf der Kanzel. Deshalb können wir nicht genug darum ringen und darum bitten, dass der Herr uns seinen Geist gibt. Aber gerade wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes wirken, erfahren wir auch starken Gegenwind. Denn wo der Heilige Geist wirkt, da werden Scheidungen vollzogen, da gibt es Kampf und Unruhe, da rumort es. Denn der natürliche Mensch will nicht wahrhaben, dass er Sünder ist und einen Retter braucht. Er meint, er hätte sich nichts vorzuwerfen, zumal wenn er bestrebt ist, das Gesetz einzuhalten und gute Werke zu tun, um damit seine Frömmigkeit zu beweisen. Er will nicht wahrhaben, dass er trotz allem frommen Bemühen und trotz guten Werken einen Erretter braucht. Einen, der stellvertretend die Schuld des Menschen auf sich nimmt und die Folgen dafür trägt. Und gerade davon zeugt Paulus in Damaskus. Er bewies den Juden, dass Jesus der in der Schrift angekündigte und sehnlichst erwartete Messias ist, der sie nicht vom Römerjoch befreite, sondern durch seinen Tod ihre Sünden tilgt. Und das erboste sie so sehr, dass sie ihn miteinander ratschlagten, ihn umzubringen. Sie wollen den umbringen, der einmal ihr Genosse war, jetzt aber zum Abtrünnigen, zum Ketzer, zum Überläufer geworden war, ja zum Verräter. Sie gingen daran, ihn zu suchen und waren entschlossen, nicht zu ruhen, bis er in ihren Händen war. Das schafften sie aber nicht allein. Damit ihm nicht die Flucht gelinge, wandten sie sich an einen hohen Beamten in der Stadt. Paulus schreibt in einer Art Lebenslauf in 2. Korinther 13 darüber Folgendes. In Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, um mich gefangen zu nehmen. Eine Flucht sollte auf alle Fälle dadurch vereitelt werden, dass die Tore der Stadt Tag und Nacht bewacht wurden. So konnte er nicht fliehen. Saulus wurde aber ihr Anschlag bekannt, so heißt es hier. Und wenn ein Entkommen durch die Tore nicht mehr möglich war, so nahmen ihn die Jünger, wie es hier in Vers 25 heißt, und ließen ihn bei der Nacht über die Mauer hinab, indem sie ihn in einem Korb hinunterließen, ähnlich den Kundschaftern durch Rahab damals in Jericho. Und so entwischte er ihnen und war nun frei, auch frei von seiner Dienstverpflichtung in Damaskus. Denn das war ihm nun sicher klar, dass er hier nicht mehr wirken konnte. Jetzt machte sich Saulus das erste Mal nach 3 Jahren wieder auf den Weg nach Jerusalem, um, wie er in Galater 1 sagt, Petrus näher kennenzulernen. Außer Petrus, so schreibt er, traf er nur noch Jakobus, den Bruder des Herrn. Doch Lukas war es hier in unserem Text noch wichtig, über eine andere Begegnung des Paulus in Jerusalem zu berichten. Denn hier entstand die besondere Verbundenheit des Apostel Paulus mit Barnabas, die für den Fortgang der Arbeit des Apostels später so wichtig sein sollte. Wie eng er mit Barnabas verbunden war, das erkennen wir aus dem Galaterbrief Kapitel 2. Da sagt er selbst, nach 14 Jahren zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas. Und dann im Vers 9, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir zu den Nationen gingen. Doch wie diese Gemeinschaft mit Barnabas anfing oder entstand, darüber schreibt Paulus gar nichts. Nur hier im Bericht des Lukas erfahren wir Näheres darüber. Die Christen in Jerusalem fürchteten sich vor Saulus und glaubten nicht so recht an seine innere Wandlung. Es heißt hier, als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Es ist vorstellbar, dass Saulus hier in der Gemeinde auch Menschen getroffen hatte, deren Verhaftung und Geißelung er einmal selbst befohlen hatte. Vielleicht gab es hier auch Angehörige, deren Männer und Väter oder Söhne durch ihn zu Tode gekommen waren. Sie hatten ähnliche Bedenken gegen ihn wie der Jünger Ananias in Damaskus. Sie fragten sich vielleicht, ob es denn recht sei, dass der Verfolger, der ihre Väter und Söhne töten ließ, ohne weiteres nun als Bruder in der Gemeinde aufgenommen werden konnte. Aber man fürchtete vielleicht auch, dass er sich in der Gemeinde nur einschleichen wollte, und das könnte man ihnen auch gar nicht verdenken, denn bis zum heutigen Tag ist das ja eine gern angewandte Methode von den Gegnern der Christen, diese auszuspionieren und dann den atheistischen Behörden oder den herrschenden Religionsvertretern auszuliefern. Barnabas aber hatte hier einen klaren Blick. Er nahm sich seiner an und führte ihn in der Gemeinde ein. Er konnte das, denn er besaß das volle Vertrauen der Apostel. Und wir haben Barnabas, der eigentlich Josef hieß und ein Levit aus Zypern war, ja schon in Apostelgeschichte 4 kennengelernt. Er war nämlich der, von dem in Apostelgeschichte 4 gesagt wird, der als Erster einen Acker besaß und ihn verkaufte, das Geld brachte und es zu den Füßen der Aposteln niederlegte. Und von diesem lesen wir nun hier in Vers 27, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass der zu ihm geredet und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe. Und dadurch gewann er das Vertrauen der Gemeinde und ging bei ihnen ein und aus. Und sogleich begann Saulus auch hier in Jerusalem das Zeugnis von seinem Herrn weiterzugeben. Und sprach freimütig im Namen des Herrn. Er füllte nun die Lücke aus, die auf diesem Gebiet durch den Märtyrertod des Stephanus, das auch seine Schuld war damals, indem er jetzt mit den Hellenisten redete und stritt. Aber bei denen hat sich seit dem Tod des Stephanus nichts geändert in ihrer ablehnenden Haltung Jesu gegenüber. Weder im persönlichen Gespräch noch in einer Diskussionsrunde konnte er diese Hellenisten, Juden, die eben Griechisch sprachen, überzeugen. Weil sie aber seiner Argumentation nichts entgegenzusetzen hatten, denn er sprach ja auch hier in der Vollmacht des Heiligen Geistes, deshalb versuchten sie auch hier, ihn zu töten. Also auch hier der gleiche Vorgang wie in Damaskus. Schon nach einer kurzen Zeit, nach Galater 1 waren es nur 15 Tage, musste er mit seinem Zeugnis in Jerusalem aufhören. Und wieder muss Saulus die Flucht ergreifen, sicherlich auf den weisen Rat der Brüder. Er durfte noch nicht sterben, denn er hatte nach Gottes Vorsehung noch eine große Aufgabe vor sich. Über Caesarea am Mittelmeer gelangte er in seine Heimatstadt Tarsus in der heutigen Türkei. Und so wurde aus dem Verfolger der Christen einer der selbst verfolgt wurde. Fragen wir uns nun heute Morgen, was können wir aus diesem Text für uns selbst lernen? Vom Apostel Paulus lernen wir jedenfalls den Eifer und die Freimütigkeit zum Zeugnis von Jesus, dem Sohn Gottes. Ob er in Damaskus war oder in Jerusalem, überall nützte er Zeit und Gelegenheit, um von seinem Herrn zu sprechen, auch, dass er der Christus sei. Mit solchem Eifer tat er das, als hätte er gewusst, dass ihm dazu nicht viel Zeit blieb. Es waren ja dann auch nur, wie wir gesehen haben, 15 Tage. Wir sprachen aber auch davon, dass wir zum Zeugnis unbedingt die Vollmacht des Heiligen Geistes nötig haben, wenn unser Zeugnis ankommen soll, wenn es etwas ausrichten soll. Dabei wird uns natürlich klar, dass unser Zeugnis oft nicht angenommen wird, sondern auch auf sehr heftigen Widerstand stoßen kann. Aber das darf uns nicht entmutigen, denn die Botschaft vom gekreuzigten Christus ruft sehr oft Widerstand und Scheidung hervor. Weiter lernen wir aber auch, dass unsere Kraft aus der Stille kommt. Der Dichter sagt zu Recht, nur an einer stillen Stelle wirft Gott seinen Anker aus. In der Stille begegnet uns der Herr. Dort kann er sich offenbaren und den Weg weisen, den wir gehen sollen. Aber auch von Barnabas können wir etwas lernen, dessen Name Sohn des Trostes heißt. Lernen wir davon bei ihm, wie man sich des Bruders in Liebe annehmen soll und wie man auf diese Weise sein Vertrauen gewinnen kann. Hätte es Saulus in Jerusalem keinen Barnabas gehabt, da hätte er es sehr schwer gehabt, in der Gemeinde dort Fuß zu fassen. Und das Misstrauen der Brüder wäre sicherlich ein großes Hindernis gewesen für sein Zeugnis in den Synagogen. Denn ein Christ braucht den Zuspruch, braucht die Liebe und die Wärme einer Gemeinde. Er braucht die Gemeinschaft der Heiligen, er braucht Brüder und Schwestern, er braucht ihre Unterstützung. Wenn wir dies heute Morgen, liebe Brüder und Schwestern, aus unserem Text für unsere Nachfolge lernen, dann wohl uns. Und ich bitte für mich und für euch alle, dass der Herr uns doch das durch seinen Geist heute schenken möchte. Amen.